Und der Cultural Expert ist auch ein bisschen ein Verkäufer nach innen. Das heißt, er schafft ein Bewusstsein in der eigenen Belegschaft, dass der Arbeitgeber, wo die Menschen arbeiten, gut ist und definiert die Mehrwerte, trägt die nach außen und bietet die auch an, also unterstützt dabei auch, die in Anspruch zu nehmen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Diese Folge gehört zu unserer Spezialausgabe AO Next – Agenturen von morgen. Hier sprechen Agenturen offen über ihre Erfolge, ihre Learnings und ihre Sicht auf den Vertrieb der Zukunft. Mein Name ist Nico Locker. Es gibt das Vorurteil, die Ausschließlichkeit beschäftigt sich nur mit Versicherungen. Unser heutiger Gast zeigt, dass zeitgemäßer AO-Vertrieb heute deutlich mehr ist. Ich freue mich sehr, Alexander Wild von der Barmenia Gotha Agentur Wild und Partner bei uns zu begrüßen. Ein Macher, der seit über 20 Jahren seine Agentur führt, exzellente Kundenbindung lebt und überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit erzielt. Neben dem klassischen Versicherungs- und Vorsorgegeschäft führt Alexander noch Cultural Concept, ein Beratungsunternehmen, das Unternehmen hilft, interne Kultur und Zusammenarbeit zu verbessern. Wir sprechen darüber, wie diese Verbindung aus exzellentem Service, gelebter Kultur und Unternehmertum entstanden ist, welche Erfolgsfaktoren dahinter stehen und was andere Agenturen und natürlich auch Versicherer daraus lernen können. Schön, dass du da bist, Alexander. Lass uns starten.
Ja, schön, dass ich da sein darf, Nico. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr. Und du hast ja schon im Vorgespräch, konnten wir über diverse Dinge sprechen und da hatte ich schon das Gefühl, da ist jemand mit einer richtigen Mission vor mir. Also das habe ich selten so stark gespürt und da habe ich halt auch gemerkt, dass es weniger um das klassische Vermittlungsgeschäft geht oder nicht nur, sondern eben um das schon erwähnte Cultural Concept. Kannst du uns vielleicht zu Beginn gleich mal sagen, was genau ist das eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen?
Okay, dann muss ich ein bisschen ausholen, wenn das in Ordnung ist. Ich bin jetzt seit 27 Jahren im Versicherungsbetrieb. Ich berate viele Unternehmen, in der Regel kleine und mittelständische Unternehmen, und mache das eben auch schon so lange. Und da bekommst du natürlich sehr viel mit, was in Unternehmen gut läuft und was in Unternehmen nicht so gut läuft. Und so geht's vielen von meinen Kollegen und Kolleginnen auch. Und ich habe irgendwann mal für mich gemerkt, dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn wir nicht nur über Produkte beraten oder über Prämien reden, verhandeln, sondern wenn wir Mehrwerte bieten, die darüber hinausgehen und vielleicht sogar unseren Kunden Tipps geben können, was die Betriebsabläufe angeht, was die Unternehmensführung angeht, was die Mitarbeitendenbindung angeht, über Versicherungsprodukte hinaus. Und das gipfelte dann darin, dass ich irgendwann mal eine Weiterbildung zum Nachhaltigkeitsberater gemacht habe. Und während dieser Weiterbildung habe ich eben das heutige Cultural Concept, den Namen gab es damals noch nicht, habe ich konzipiert und habe eben gedacht, okay, du musst jetzt mal einfach so in Summe zusammentragen, was du in deinem Leben bisher an Erfahrungen gesammelt hast, wo Unternehmen etwas sehr gut gemacht haben, was das Thema Mitarbeitendenbindung, Mitarbeitendenproduktivität, also alles, was so rund um das Thema eigene Belegschaft, Suche, Bindung angeht, was sie so gut machen und was sie eben schlecht machen. Und das habe ich dann zusammengefasst und dann ist tatsächlich so viel zusammengekommen, dass ich da auch ein Buch geschrieben habe und dann noch vor 2 Jahren eine Beratungs GmbH gegründet hat, einfach weil es eine Nachfrage gab und ich die auch natürlich dann irgendwie ein bisschen bezahlt haben wollte. Und dabei habe ich halt einfach bis heute festgestellt, dass es ein unheimlicher Wettbewerbsvorteil ist, wenn du als Versicherungsagentur, und das können wir alle, ja, also wir alle, die im gewerblichen Bereich tätig sind, können viel mehr als nur in Anführungsstrichen über Versicherungen reden, wenn du das eben mit in die Kundengespräche mit reinnimmst und auch davon erzählst, was du bei anderen Kunden so gesehen und gelernt hast, natürlich mit der Diskretion, ohne Namen zu nennen, aber das praktiziere ich und das hilft mir unheimlich auch dabei, neue Kunden zu akquirieren.
Das wäre jetzt genau dieser spannende Faktor. Also wie stellst du dich dann bei dem Kunden vor oder was offerierst du ihnen? Wahrscheinlich ist es nicht, ich komme mal vorbei und mache die Betriebshaftpflicht besser, sondern was sagst du da?
Also es geht beim Cultural Concept um ganz viel mehr. Also es geht einmal darum, es gibt die aktuelle Gallup-Studie, die sagt, bis 2035 haben wir 7 Millionen Arbeitnehmende weniger, die uns einfach fehlen im Markt. Und die Unternehmen, die als allererstes keine Mitarbeitenden mehr finden werden, das sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil die einfach mit den Gehältern von der Industrie und von der Industrie und den Konzernen nicht konkurrieren können. Das heißt also, sie müssen kreativ sein, die müssen Bindungsinstrumente schaffen und gestalten und prozessuieren, also auch wirklich nicht nur so nach Bauchgefühl, ich mache jetzt hier mal einen Yogakurs, sondern wirklich als feste Standards definieren, damit sie einen Mehrwert bieten, der über Geld hinausgeht, weil die künftigen Generationen auch nicht mehr so super viel Geld oder nicht so viel super viel Wert auf Geld legen, sondern vielmehr auch auf so ein bisschen Erfüllung und Teilhabe und ich will was machen, was wichtig ist. Und das bringe ich den Unternehmen bei. Und ich muss, das kann ich so sagen, ich muss da gar keine Kunden finden, weil der Bedarf ist sehr groß. Also die Unternehmen wenden sich an mich und wir beraten da auch Unternehmen auf unterschiedlichen Niveaus, also teilweise sehr umfassend, teilweise aber auch nur rudimentär. Und das hilft mir natürlich, und das kann man so sagen, auch in der Ansprache, was Versicherungsthemen angeht. Also irgendwann landest du auch bei diesen Themen, wenn es um Versicherungen geht. Das ist aber ehrlich gesagt gar nicht so meine Hauptintention zu sagen, ich muss da jetzt Versicherungskunden gewinnen. Aber du baust halt automatisch ein Vertrauensverhältnis auf, weil du über unheimlich viel redest, was so die ganze Unternehmens-DNA angeht. Und Cultural Concept ist aus meiner Sicht das richtige Instrument, um eben als Unternehmen auch in Zukunft noch Mitarbeitende zu haben, die eine Produktivität haben. Also das Hauptziel von Cultural Concept ist nicht irgendwie so ein Feel-Good und wir haben uns jetzt alle lieb Thema, sondern es geht darum, die Produktivität zu steigern. Und Produktivität steigerst du, wenn du zufriedene Mitarbeitende hast. Das ist im Prinzip Kern vom Cultural Concept.
Ich glaube, das spüren wir alle und wir sind ja auch in einer Branche, wo die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter enorm wichtig ist. Also im Vergleich zu produzierenden Gewerbe und sonstiges. Wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn du jetzt eine KMU, also wahrscheinlich ist die Zielgruppe dann eher so Richtung KMU.
Klein und mittelständisch, ja, genau.
Genau. Hast du da noch hast du dich nochmal berufsgruppenmäßig nochmal weiter spezialisiert? Oder ist das vom Prinzip her alles, was, ich sag mal, nicht größer als so und so viel Millionen Umsatz ist, oder?
Wir sind da offen, ne? Also wir haben gemerkt, dass jedes Unternehmen sich da noch verbessern kann. Wir haben auch gemerkt, dass größere Unternehmen hier schon viel gut machen, aber teilweise auch viele Dinge machen einfach, um was zu tun. Ja, also was Dinge, die viel Geld kosten, die aber am Ende gar keinen Wirkungsgrad erzielen und die von auch überhaupt niemandem genutzt werden. Und wir machen es im Prinzip so, dass wir in das Unternehmen gehen. Und dann präsentieren wir, was wir tun und was wir können. Also ich bin da nicht allein, ich habe da Coaches. Das sind sehr erfahrene, die selber auch große Unternehmen, also kleine und mittelständische Unternehmen geführt haben, mit ein paar hundert Mitarbeitern, die sich für das Cultural Concept begeistern und die den Ansatz gut finden. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel auch die ersten Cultural Expert, den gibt's als IHK-Lehrgang, also was das genau ist, kann ich vielleicht noch erklären. Die ersten 4 Cultural Experts ausgebildet, sind IHK-Zertifizierungslehrgang. Und damit lernen die Unternehmen eben das Cultural Concept, die DNA umzuprogrammieren und zu sagen, okay, wo sind denn eigentlich unsere offenen Flanken? Und das machen wir. Wir gehen in die Unternehmen, wir machen eine Ist-Analyse, wir gucken uns das Unternehmen an. Kommt auf die Größe an, dauert so einen halben Tag. Gucken mal so, was wird denn hier alles schon so gemacht? Von so ganz banalen Dingen, wie sind denn die Regelungen bei euch, was die Geburtstage angeht, bis hin zu ganz komplizierten Dingen, wo man sagt, okay, wie ist denn eure demografische Entwicklung im Unternehmen? Also da ist es ja oft so, dass die Unternehmen denken, die gehen alle mit 67 in Rente, aber reden nie mit den Leuten und dann plötzlich steht da jemand und sagt, ich habe jetzt geerbt und ich gehe jetzt mit 58 in Rente und plötzlich hat das Unternehmen ein großes Problem, weil das vielleicht ein wichtiger Mensch war. Also wir gehen ganz tief in die Analyse, wie auch die Zukunftsprojektion der eigenen Belegschaft ist. Wir gucken uns an, was für Fähigkeiten gibt es in Belegschaften, die ich bisher noch gar nicht identifiziert habe. Das sind so Beispiele wie jemand ist im THW, ja, und hat eine besondere technische Affinität, ist aber als kaufmännischer Angestellter angestellt und ich weiß gar nicht, dass er so eine technische Fähigkeit hat, die ich vielleicht in meinem Unternehmen gebrauchen kann, bis hin zu Sprachfähigkeiten oder auch, sag mal, ich habe einen indischen Mitarbeiter und ich habe einen indischen Kunden, was spricht dagegen zu sagen, ich hole den mal zum Kundengespräch dazu, um vielleicht etwas näher zu vermitteln. Also diese ganzen Dinge, die erfassen wir mit dem Cultural Concept. Und schaffen es, dass das Unternehmen sehr viel besser über die eigenen Mitarbeitenden informiert ist und Nutzen daraus ziehen kann.
Wenn ich jetzt das Wort Konzept mir genauer betrachte, das heißt, kann ich mir das so vorstellen, dass das wirklich so Bausteine sind, wo man sagt so, also ich denke jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen an die DIN-Analyse, die wir ja auch im Privatkundengeschäft und mittlerweile Gewerbekundengeschäft haben. Also ist das so, dass es da in Anführungsstrichen Standardfragen gibt und je nach Antwort kommen dann Module zum Einsatz? Ist das so? Kann ich mir das so vorstellen?
Also ganz so statisch ist es nicht. Also das Cultural Concept ist eine Gewährleistungsmarke. Das ist keine Wortbildmarke. Also es geht nicht darum, das Logo und den Namen zu schützen. Ist auch alles geschützt. Aber bei der Gewährleistungsmarke geht es darum, dass es zugesicherte Eigenschaften gibt. Also eine Gewährleistungsmarke, ich nenne mal als Beispiel den grünen Punkt. Das ist in der Textilbranche recht verbreitet. Wenn du dieses Logo nutzen willst, dann musst du nachweisen, dass die Baumwolle, dass das alles ökologisch einwandfrei ist, keine Kinderarbeit und so, ne? Das sind die zugesicherten Eigenschaften. Wenn ein Textil dieses Logo trägt, dann weiß man, der Logogeber hat das überprüft, dass dieses Unternehmen eben genau diese Standards erfüllt. Und das Cultural Concept macht genau das Gleiche. Es gibt Standards, die erfüllt sein müssen. Und das sind unter anderem, es muss einen Cultural Expert geben im Unternehmen. Und der Cultural Expert ist im Prinzip der Architekt. Also ich sag's immer so, das ist der Architekt der Unternehmenskultur, der betreut die Unternehmenskultur und macht sie transparent und sichtbar und vergegenwärtigt sie auch im Unternehmen. Weil wir kennen das alle, du gehst in ein Unternehmen und dann stehen da die 10 goldenen Regeln des Miteinanders und dann hängt da eine Regenbogenfahne und so richtig identifizieren tut sich kaum einer mit den Dingen und kann es auch gar nicht so richtig rezitieren. Und wir wollen eben Bewusstsein dafür schaffen, dass das eine wirklich ein standardisierte DNA ist, ein Kultur-DNA. Und dafür ist der Cultural Expert der das konstruiert. Und er hat noch eine zweite Aufgabe, mehrere Aufgaben, aber eine zweite wichtige Aufgabe. Er ist ein Verkäufer nach innen. Ich erkläre das immer so, dass Unternehmen sehr gut sind, eigene Produkte und Dienstleistungen zu bewerten. Die kennen ihre Wettbewerbssituation. Die wissen, wie sind unsere Preise im Verhältnis zu Wettbewerbern. Das kennen wir aus der Versicherungsbranche ja sehr gut. Wir wissen, wer ist günstig in der Sparte, wer hat ein gutes Produkt in der Sparte. Aber die gucken sehr selten nach innen rein und verkaufen sich selber als Arbeitgeber nach innen ganz oft nicht. Und der Cultural Expert ist auch ein bisschen ein Verkäufer nach innen. Das heißt, der schafft ein Bewusstsein in der eigenen Belegschaft, dass der Arbeitgeber, wo die Menschen arbeiten, gut ist und definiert die Mehrwerte, trägt die nach außen und bietet die auch an, also unterstützt dabei auch, die in Anspruch zu nehmen.
Stelle ich mir gerade vor, also verstehe ich alles, ist wirklich sehr bedeutsam, glaube ich, und auch trifft so den Zeitgeist, in dem wir gerade leben. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ganz mal plakativ gesagt, ich komme in ein Unternehmen und ich würde denen sagen, hey, eure Unternehmenskultur, mal ehrlich, also passt das überhaupt, kommt das beim Mitarbeiter an? Sagen wir es mal so. Wie ist denn so deine Erfahrung? Wie viel Akzeptanz hat man dafür, dass die Leute wirklich oder die Unternehmensführer auch wirklich so ehrlich zu sich selbst sind, dass sie diese Leistung, also diese Dienstleistung oder diese Unterstützung auch wirklich brauchen? Oder ist es vielleicht eher so, dass manche denken, dass sie eine super Unternehmenskultur haben und dass es beim Mitarbeiter ankommt, nur der Mitarbeiter es anders spürt? Also wie sind so deine Erfahrungswerte da?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also erstmal so, ich berate keinen, den ich überzeugen muss. Wenn jemand der Meinung ist, bei ihm läuft alles super, dann muss er nicht zu mir kommen. Dann soll er es einfach so machen, wie er meint, und dann ist alles okay. Wenn aber jemand, ich habe mal eine sehr große Baumschule beraten, da bin ich gewesen. Wir hatten über 100 Mitarbeiter, die haben wirklich so riesige Bäume für Hotels und sowas verkauft. Und dann war ich da und habe, weil ich darum gebeten wurde, da mal zu referieren und zu beraten. Und da war der Eigentümer, es war ein etwas älterer Herr, und der hat gesagt, hat so den Eindruck vermittelt, so richtig interessiert ihn das nicht. Und da habe ich dann eine halbe, dreiviertel Stunde referiert und habe dann irgendwann zu ihm gesagt, Herr so und so, sagen Sie mal, finden Sie das eigentlich gut, was ich hier erzähle und so? Und er sagt, ja, ich weiß gar nicht so richtig, warum Sie hier sind. Ich finde, bei uns ist alles super. Und dann habe ich nochmal die Argumente, die mir gesagt wurden, warum ich denn kommen sollte, wiederholt und sagte, ja, das haben wir immer, es gibt 50 Jahre, wir haben mal so Phasen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist nicht schlimm, ich muss nicht hier sein, ja, ihr macht einen guten Job, ihr habt ein tolles Unternehmen, wenn was ist, ruft mich an, aber ich werde jetzt nicht irgendwie versuchen, künstlich irgendwas zu beleben, das mache ich nicht. Und die Unternehmen, die das für sich erkennen, die erkennen das, und das tun sehr viele Unternehmen in der Regel daran, dass sie keine Mitarbeitenden mehr finden, dass die Produktion, die Produktivität im Unternehmen nicht mehr so gut ist, dass sie hohe Krankenstände haben. Und es gibt auch so ein Stimmungsgefühl. Weißt du, es gibt auch so ein Gefühl für Stimmung im Unternehmen. Und ich bin sehr klar in meinen Botschaften. Ich sage, das mögen auch nicht immer alle, aber ich sage immer, dass es nichts hilft, wenn wir uns hier was vormachen. Wir müssen unsere Defizite schon irgendwo auch ein bisschen uns vor Augen führen. Die haben wir alle, ne? Die habe ich in meinem Unternehmen, die hast du in deinem Unternehmen, die haben wir alle. Aber wenn wir sie immer so kaschieren und versuchen, da irgendwie einen Mantel drüber zu legen, dann kriegen wir sie halt nie in den Griff. Und dann ist es besser, mal so ein bisschen Schmerzen zu haben und sich dem Thema anzunähern und Lösungen zu definieren. Und wir haben einen riesen Lösungskoffer. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung darin, Lösungen, die auch nicht viel Geld kosten, zu platzieren. Ich mache ein Beispiel. Nimm mal mein Ehrenamt, ne? So, jetzt, die wenigsten Unternehmen wissen, was ihre Mitarbeitenden für Ehrenämter haben. Die wissen das nicht, ja? Das interessiert sie nicht. Bis auf die Ehrenämter, wo sie abstellen müssen. THW oder Sanitäter oder Feuerwehr oder sowas. Und das ist ein Riesenpotenzial, weil du unheimlich gut anerkennen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Fußballmannschaft trainierst mit 12-Jährigen und ich habe in meinem Unternehmen ein Problem damit, Lehrlinge zu finden, dann wäre es für mich doch total schlau, dich anzusprechen, zu sagen, Mensch, willst du nicht mal mit der Truppe zu mir in die Firma kommen? Ich sponsor euch ein paar Bälle, ich lade euch mal auf eine Bratwurst und eine Cola ein und wir zeigen mal den Jungs hier die Firma und vielleicht hat ja irgendwann einer Lust, eine Ausbildung zu machen. Und der Ansatz ist, du unterstützt regional ein Sportverein, du unterstützt deinen Mitarbeitenden in seinem Ehrenamt und du schaffst dir einen Zugang zu potenziellen Auszubildenden, die sich dann bei einem Unternehmen bewerben, was sie schon kennen, wo sie mal waren und nicht bei einem Unternehmen, was irgendwo im Internet eine E-Mail-Adresse hat. Also ein ganz kleines Element. Ja,
ganz ehrlich, so richtig klein klingt das im ersten Moment nicht, weil das ist ja schon sehr, sehr global gedacht und sehr, ich sag jetzt mal, auch ja, cultural concept, ja, also sehr, sehr in die Kultur hinein. Jetzt mal Hand aufs Herz, du bist ja auch Unternehmer. Und wenn du das oder wie weit du das auch transparent machen willst, jetzt kommt ja irgendwann auch der Punkt zum Thema Versicherung. Oder du machst es ja, also ich habe im Vorgespräch mitgekriegt, dass du schon sehr altruistisch unterwegs bist. Das ist jetzt nicht das Thema, aber du bist trotzdem Unternehmer. Wie funktioniert der Link, wenn ich es mal ganz global fragen kann?
Ja, ich glaube, ich habe mal einen Vortrag beim BVK auch dazu gehalten. Also ich bin recht aktiv im BVK und ich glaube, dass wir unsere Rolle als Versicherungsvermittler verändern müssen. Ich glaube, wir haben keine Chance, als Versicherungsvermittler zu überleben. Wir haben die KI, die relativ viel einfaches Geschäft gut lösen wird, nicht auf dem Niveau, wie wir das tun, ne? Also was Auge zu Auge und so, ne? Und auch wenn es um die Schadenabwicklung geht, ist es so, das wird noch sicherlich noch einige Jahre dauern, aber es ist zumindest ein gewisses Geschäftsfeld, was wir da vielleicht nicht mehr haben werden. Und ich glaube, wir müssen unsere eigene Profession auch. Die Versicherungskonzerne müssen ihr Beruf, das Berufsbild ihrer Versicherungsvermittler dahingehend verändern, dass sie sie viel mehr zu Beratern machen, die über das Versicherungsprodukt hinausgehen. Und das ist eine Beratungsleistung, die darf Geld kosten. Also dafür darf derjenige Geld nehmen, je nachdem, was es für eine Qualität ist. Die bringt aber auch den Unternehmen echte Mehrwerte. Also jeder hat diese Unternehmen, die gut laufen. Irgendwie funktionieren die gut, aber jeder von uns hat auch so ein Gefühl dafür, so richtig gute Unternehmer sind das nicht. Das läuft einfach gut, weil die wahnsinnig viele Aufträge haben, weil die gute Handwerker sind zum Beispiel. Aber wenn du die fragst, was hast du denn für ein Anlagevermögen in der Bilanz, sagen die, keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten, muss ich meinen Steuerberater fragen. Und diese Dinge, die glaube ich, die können wir Unternehmen auch schon gut beibringen. Also wir können uns sehr viel stärker zu einem Coach da entwickeln, Unternehmenscoach. Und dann ist das Versicherungsthema eigentlich ein Nebenthema, was du automatisch mit löst, weil die Leute Vertrauen zu dir haben und sagen, du pass auf, mir kommt es jetzt nicht auf 50 oder 100 Euro an. Du kennst mein Unternehmen so gut und du hast so viel Einblick. Es wäre mir einfach wichtig, dass die Sachen bei dir sind. Klar, wenn dann irgendwann mal was nicht gut läuft, dann hast du die Konsequenz, die du hast. Aber normalerweise ist das dann wirklich eine Formalie.
Du hast vorhin gesagt, das ist ein Invest von einem halben Tag. Also Invest, das hab ich jetzt dazu getitelt. Aber wenn du diese Analyse startest, wenn du ins Unternehmen hineingehst, wenn du mit den Menschen sprichst, das ist jetzt ein Invest von einem halben Tag, kann man sich das dann so vorstellen, dass du das dann regelmäßig wieder machst, so wie so ein Jahresgespräch? Oder ist es dann eher so, dass du sagst, okay, du kennst die Firma, du schaust dir nur noch die Veränderung an? Und wie könnte man sich diesen Prozess so vorstellen?
Also erstmal ein halber Tag ist so der Mindestansatz. Das kommt auf die Unternehmensgröße an, die du hast. Bei einem größeren Unternehmen dauert es natürlich länger. Aber mit einem halben Tag erreicht man schon viel. Und zwar machen wir es so, wir haben so einen Fragenkatalog von 35, 40 Fragen, die wir mit denen durchgehen, wo wir sagen, okay, wir stellen jetzt mal die Fragen, gucken wir mal, wie du die beantwortest und wie du dich fühlst, wenn du die beantwortest. Und dann stellen wir halt wirklich fest, immer, da gibt's ganz viele Punkte, die einfach nicht gelöst sind oder nicht konstituiert gelöst sind, so dass man sagt, Mensch, das ist belastbar. Also wenn die Meier weg ist, die immer die Geburtstagsschreiben organisiert, wenn die im Urlaub ist, in den 2 Wochen kriegt keiner eine Geburtstagskarte, so, weißt du? Oder ein Onboarding-Prozess. Oder ich mache ein anderes Beispiel bei größeren Unternehmen. Ich habe zum Beispiel, habe ich im Buch auch drin das Beispiel, ich habe mal DHL beraten und dann habe ich den Niederlassungsleiter gefragt, wo kommen denn die meisten Mitarbeitenden von euch her, die Fahrer? Und da sagt er so Bulgarien und Rumänien. Und dann sage ich, okay, was ist denn der wichtigste bulgarische Feiertag? Und dann sagt er, ich habe keine Ahnung. Und dann sage ich, ja, ich auch nicht, aber das müsstest du schon wissen, ne? Weil da sind deine Leute wahrscheinlich nicht da, sind wahrscheinlich im Urlaub. Das heißt, da hast du eine Urlaubsspitze, die du lösen musst. Und du hast ein unheimlich tolles Momentum, Anerkennung auszudrücken, ja, weil die Fahrer, die kriegen jeden Tag irgendwie Stress, die Fahrten sind zu langsam, sind zu schnell, kriegen gesagt, das Paket ist verschwunden, die haben wirklich keinen schönen Job, das ist wirklich hart, ja, und wenn du da morgens am Tor stehst und sagst, hier, heute ist der heilige Nationaltag und zum heiligen Nationaltag überreicht man ein Plunderstück, dann ist das eine Form der Anerkennung und das kostet nicht viel und damit zeigst du den Leuten, du bist mir nicht egal. Und das sind so ganz viele kleine Elemente. Wir haben ganz viel schon gemacht. Also ich könnte stundenlang drüber erzählen, über Methoden und Maßnahmen, die wir da schon eingeführt haben. Und das Verstetigen, also eben, dass man mich nicht mehr dafür braucht, ja, nachdem ich das installiert habe, dafür ist der Cultural Expert zuständig. Also ich sehe meine Funktion nicht darin, immer wieder neue Beratungsmandate zu verkaufen. Das will ich nicht. Ich will einmal eine Grundlage schaffen. Ich möchte jemanden ausgebildet haben, der im Unternehmen in der Lage ist, sich selber damit weiter zu befassen. Ja, und dann gibt es am Ende noch die Möglichkeit, sich da zertifizieren zu lassen. Also ich habe eine Zertifizierungsform, wir haben 3 Zertifizierungsmöglichkeiten und dann kannst du damit auch nach außen werben und kannst sagen, ich bin ich habe das Cultural Concept bei mir her zertifizieren lassen und kannst damit auch werben nach außen und über diese Zertifizierung, Rezertifizierung gibt es halt immer nochmal eine Wissensvermittlung. Aber mir geht es nicht darum, hier dauerhaft Unternehmen zu beraten, die sollen das selber machen, da will ich auch kein Geld verdienen, sondern ich will einfach, dass die besser werden in ihrem eigenen Kulturumfeld.
Jetzt habe ich es ehrlich gesagt erst richtig verstanden. Also du verkaufst logischerweise das Konzept, wenn ich verkaufen sagen darf. Also du überzeugst die Firma, dass das ein Mehrwert ist, so zu denken, das Mindset zu haben. Und dann bildest du quasi innerhalb der Firma Menschen aus, die dann in der Lage sind, das, ich sag mal, mit dem entsprechenden Mindset dauerhaft umzusetzen. Also es ist eigentlich keine Dauermandat, was da läuft, sondern das ist einmal installiert und dann ist Hilfe zur Selbsthilfe, wenn ich jetzt mal so sagen darf.
Wenn wir feststellen, in den Fragenkatalogen, die wir am Anfang machen, wenn wir besondere Defizite feststellen, ich mache ein Beispiel, wir stellen fest, es gibt ein Problem mit der Frauenrolle, das gibt es immer häufiger tatsächlich, dass ich zum Beispiel viele Menschen aus einem bestimmten Kulturkreis, die einfach anders sozialisiert worden sind, die ein anderes Werteverständnis haben, eingestellt habe und plötzlich feststelle, Mist, ich kriege meine Frauen in den Führungspositionen nicht mehr, die kriegen Probleme. Ja? Wenn ich sowas identifiziere, und das transparent mache mit der Unternehmensführung, dann ist das kein Job, den ein Cultural Expert machen kann oder den ich machen kann, dann brauchst du einen Profi. Ja, aber dann ist es der Job vom Cultural Expert zu sagen, okay, wir haben hier ein Defizit, wir müssen uns jemanden suchen, wir brauchen einen Profi, der sich damit befasst, mit Rassismus, mit Diskriminierung, mit weiß ich nicht. Also all diesen Themen, der Cultural Expert ist kein Experte für alles, der ist Experte für die Unternehmens DNA, was die Kultur angeht, also der kennt das Unternehmen, kann auch mehrere Unternehmen betreuen, also kannst du auch als Externer machen, aber der ist keiner, der ganz tief reingeht in einzelne Themen, sondern der ist ein Globalist, weil die Ausbildung, die soll nur dafür sorgen, ich beschreibe das als Rauchmelder, ja, ich beschreibe den Cultural Expert hier als auch Rauchmelder im Unternehmen, der, wenn er merkt, okay, da hinten fängt was an zu rauchen, der dann auslöst und sagt, okay, ich alarmiere jetzt und schaffe jetzt mal eine Grundlage zu schauen, worum geht es hier jetzt eigentlich, was ist unser Thema?
Ich glaube, jeder, der jetzt aufmerksam zugehört oder vielleicht auch zugeschaut hat über unseren YouTube-Kanal, wird jetzt merken, so richtig viel über Versicherungen haben wir bislang nicht gesprochen. Und das war ja auch genau der Teaser hier am Anfang. Was mich jetzt vielleicht mal so ein bisschen interessieren würde, wenn wir mal konkret auf deine Agentur kommen, ist das bei dir in der Agentur so, dass du dieses Thema isoliert behandelst oder gibt es bei dir in der Agentur noch jemand, der dir diese Themen dich da begleitet oder dich dir vielleicht andere Themen abnimmt oder wie hast du quasi deine Agentur organisiert?
Ja, ich habe ein super Team. Also ich habe viel Freiraum für dieses Thema, was ich sehr liebe. Ich habe wirklich gute Mitarbeiter. Ich mache natürlich ganz normale Versicherungsberatungen und Außendienst und ich liebe das auch. Ich liebe den Versicherungsberuf, gerade weil er mich mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenbringt. Und ich bin da so organisiert, dass ich der einzige Außendienstler bin. Also ich bin der einzige echte Verkäufer, aber ich habe halt im Innendienst 4 Leute. Für die Schadenbearbeitung, für die ganzen Sachen, da halten die mir echt den Rücken frei. Wenn es um qualifizierte Beratung geht, mache ich das. Die einfachen Produkte machen die auch. Wir haben das Privileg, dass die meisten Kunden in unser Büro kommen und gar nicht die irgendwo hinfahren müssen, sondern die werden hier direkt vor Ort beraten. Und das ist wirklich gut organisiert. Und Unterstützung bekomme ich bei dem Thema, ja, weil meine Mitarbeitenden das auch wirklich gut finden. Also sie finden, die merken halt einfach, dass das auch unsere Agentur besser macht, wenn wir unter dem Cultural Concept als Menschen zusammenarbeiten. Ne? Ich bin der Chef, das ist auch völlig klar. Also ich habe die unternehmerische Verantwortung. Das heißt aber eben nicht, dass ich nicht hingucken kann und gucken kann, ich sag mal, was hat jemand gerade vielleicht für Sorgen?
Ja? Würde mich jetzt auch wundern, wenn du quasi dein eigenes Konzept, wo du anders berätst, nicht in deinem eigenen Unternehmen umsetzen würdest.
Ja, wäre komisch.
Genau. Was ich jetzt auch nochmal hochspannend finde, also wie bereits gesagt, der Kern der Leistung oder andersrum gesagt, der USP, den du hast, ist jetzt nicht im klassischen Versicherungsbereich zu finden. Jetzt bist du aber eine Agentur. Und du arbeitest, oder besser gesagt, du hast einen festen Produktpartner. Und ich könnte mir vorstellen, als du dieses Konzept aufgezogen hast, vielleicht täusche ich mich aber auch, da hast du wahrscheinlich schon ein paar Kämpfe gehabt. Muss ja nicht so schlimm sein jetzt, wie es vielleicht klingt, aber du musstest Überzeugungsarbeit leisten. Möchtest du vielleicht über diese Phase mal ein bisschen was sagen? Wie würdest du vielleicht anderen, ich formuliere es mal anders, wenn andere Agenturen auch eine tolle Idee haben, wie sie unserer Branche und auch unserem Ruf, der Vermittlerschaft was Gutes tun wollen und in einer Ausschließlichkeit tätig sind, wie kann man denen Mut machen, dass sie diesen Weg vielleicht verfolgen?
Also da muss ich ein bisschen, die Barmenia Gotha hat viele Baustellen, ne? Da gibt es viele Punkte, wo ich sagen würde, okay, da müssen wir echt dran arbeiten, aber eine ist sicherlich keine Baustelle, die bremst dich nicht in deiner unternehmerischen Entwicklung. Also das machen die nicht. Die machen da, die unterstützen dich da auch und lassen das auch zu. Es muss einen Versicherungskontext geben. Also wenn du jetzt sagst, ich will jetzt einen Imbiss aufmachen, dann wird es sicherlich schwierig. Aber das habe ich überhaupt nicht erlebt, dass das ein Problem war. Da bin ich wirklich unterstützt worden und da gab es auch positives Feedback und Hilfsangebote. Also das war nie das Thema. Aber ich bin jetzt auch sicherlich nicht die allerschlechteste Agentur und schaffe auch immer, also ich glaube, die sind ganz zufrieden mit mir, ich würde es mal so sagen. Und deswegen macht es das vielleicht auch noch ein bisschen einfacher.
Dann herzlichen Glückwunsch, dass du das so aufbauen konntest. Und natürlich auch an die Kollegen von Barmenia Gotha Glückwunsch, dass sie da so ein Freigeist auch zulassen. Aber was würdest du vielleicht Agenturen empfehlen, wenn sie so eine Idee haben? Ja, und ich formuliere die Frage vielleicht mal anders, weil das hatte ich in anderen bei anderen Gästen oft, die kommen mit einer Idee und am Anfang gibt es irgendwie mehr Leute, ich formuliere es mal so, die sagen, ich glaube, das klappt nicht. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Wie bist du damit umgegangen? Das muss jetzt nicht unbedingt auf das Unternehmen selber gemünzt sein, sondern einfach, wenn die Menschen um die Ecke kommen und sagen, willst du nicht lieber klassisch das machen, was eine Versicherungsagentur macht? Wie bist du da dran geblieben? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen dran von berichten?
Also ich kann dir sagen, ich mache, ich habe mehrere Sachen ausprobiert in meinem Leben, um noch was neben dem Versicherungsgeschäft zu etablieren. Ein paar Sachen haben ganz gut geklappt, ein paar Sachen haben überhaupt nicht geklappt. Und eins habe ich immer gemerkt, egal was die Leute gesagt haben, es hat überhaupt gar keinen Einfluss auf den Erfolg. Also ob jemand sagt, das wird funktionieren oder wird nicht funktionieren, wenn er nicht faktisch unterstützt hat das kann oder das verhindert hat, es kann einen Einfluss auf Erfolg. Also deswegen, das muss dir einfach vollkommen egal sein, ob die Leute das gut finden, was du machst oder was du nicht machst. Das muss aus dir selber kommen. Und das ist keine Floskel, ist kein Unsinn oder das hat jetzt nichts mit Mindset oder Vision zu tun, sondern es ist einfach Fakt. Wenn du mir jetzt sagst, das ist total scheiße oder wenn du mir sagst, das ist total super, das Cultural Concept, das wird nichts am Erfolg verändern. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, du musst eine feste Struktur haben für dich selber, damit das in deinem Arbeitsalltag überhaupt möglich ist, Zeit dafür zur Verfügung zu stellen. Weil du musst deinen Job ja weitermachen und du willst deinen Job, ne? Ich lebe von Versicherungsvermittlung, das ist mein Job, damit bezahle ich meine Rechnung. Und das ist auch, wie gesagt, das, was ich liebe, was ich auch nicht aufgeben möchte. Deswegen muss das Neue, was du machen möchtest, muss einfach zu deinem Job passen und idealerweise vielleicht dazu führen, dass es dich in deinem Job noch erfolgreicher macht. Und deswegen war es für mich auch, ich habe zum Beispiel auch mal eine Beteiligung an einem Café gehabt, was überhaupt nicht gut gelaufen ist, wo ich aber operativ gar nicht tätig war. Da habe ich einfach nur Geld gegeben. Am Ende ist dann zugemacht worden, habe ich ein bisschen Geld verloren. Aber das wäre nichts gewesen. Ich hätte mich jetzt nicht hingestellt und hätte Kaffee ausgeschenkt, weil das einfach zu meinem Tätigkeitsbild überhaupt nicht gepasst hat. Ne? Da habe ich ein bisschen Geld investiert, okay, aber ich habe mich da nicht beruflich mit befasst. Beim Cultural Concept ist das völlig anders. Ich komme jeden Tag mit Unternehmern zusammen. Ich habe mit ganz vielen Leuten zu tun über das Cultural Concept und davon profitiere ich natürlich über Kontakte. Das ist in unserem Job so, das brauche ich dir nicht zu sagen, Nico. Über Kontakte entstehen Geschäfte und deswegen glaube ich, wenn du da die Überzeugung hast, dass das dein Geschäft selber besser macht, schaff dir eine Struktur. Schaff dir Zeiträume und Freiräume. Du musst ein Backoffice haben, was es dir ermöglicht. Ohne meine Leute wäre das nicht möglich. Und dann kannst du da Gas geben. Aber es ist auch mehr Arbeit. Also alles, was ich mache am Cultural Concept, ist, ich sag mal, vor und nach den Bürozeiten viel. Ja, dass ich im Urlaub, ich habe das Buch eigentlich komplett im Urlaub, in Urlauben geschrieben. Und dazu musst du halt bereit sein. Und mir fällt das nicht schwer, weil ich total überzeugt von der Idee bin. Mir geht es da nicht um Geld verdienen, wie du es richtig festgestellt hast. Ich glaube einfach an die Idee. Und vielleicht noch als letzten Punkt. Ich habe das sehr konsequent umgesetzt. Ich habe alle Patente angemeldet. Ich habe europaweite Patente angemeldet für die Logos, für die Namen, für die einzelnen Begrifflichkeiten, Cultural Expert, Ambassador. Und es ist alles, ich habe mit dem Patentanwalt geredet wegen der Lizenzverträge. Es hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet auch. Aber ich habe dann die GmbH noch gegründet auch und einfach, weil wenn ich was mache, mache ich es richtig. Also ich mache da nicht so irgendwie, ne, melde jetzt ein Gewerbe am Beraterunternehmen, sondern wenn, dann ist es so, dass es auch wirklich in einem richtigen Case ist.
Was ich gern noch so für mich auch als Zusammenfassung da nochmal nehmen möchte, was man bei dir auch sehr stark spürt, ist das Thema, du brauchst Leidenschaft. Also für das, was du tust, wovon du überzeugt bist, ohne Leidenschaft, glaube ich, wird das nicht funktionieren, weil sonst wirst du immer mit anderen, ich sage jetzt einfach mit Hobbys, in Konflikten kommen, die man vielleicht sonst lieber machen würde. Und auch das andere ist dieser Klassiker, auch wenn es immer wie so eine Floskel klingt, aber kenne deine Zielgruppe. Also kenne die Wünsche und Bedürfnisse, die deine Zielgruppe hat und du findest Lösungen, auch wenn die Lösung, so wie in deinem Fall, die Lösung im ersten Schritt oder im ersten Bild dir ja erstmal keinen Umsatz bringt. Also es macht dir erstmal nur mehr Aufwand, aber es bringt dir keinen Umsatz. Aber auf lange Sicht betrachtet, löst du die Probleme deiner Zielkunden, was dir als Unternehmer so oder so immer was bringen würde.
Ja, das ist
und,
so.
Also mega Sache. Nebenbei im Übrigen habe ich gesehen, lasst mich kurz schauen. Du hast eine Top-Kundenzufriedenheit mit knapp 5 Sternen bei Proven Expert. Sieht man da, also ist das eine logische Folge daraus oder gibt's da noch andere Faktoren, die dazu führt, dass du oder dass eure Agentur, sagen wir es mal so, da auch besonders stark und positiv wahrgenommen wird?
Also vor allen Dingen, weil wir einen guten Job machen. Das ist der Punkt, ne? Das ist, weil meine Leute einen guten Job machen. Also wir haben mehrere Prozesse, um an Bewertungen zu kommen. Ein Prozess ist, ich habe eine Mitarbeiterin, die fast ausschließlich die Schadenbearbeitung macht und die telefoniert jeden regulierten Schaden ab und sagt, waren Sie mit der Schadenbearbeitung zu? Also es ist so ein Prozess, der dahinter liegt, warum wir so erfolgreich sind, wir haben fast 900 Bewertungen, das ist schon nicht wenig. Aber es ist nur ein Prozess. Also wir sprechen es einmal aktiv an. Also wir fragen danach, ob die Leute zufrieden waren und wenn sie dann zufrieden waren, ob sie dazu bereit wären, dann auch diese Zufriedenheit Ausdruck zu verleihen über eine Bewertung. Und das machen nicht alle. Also selbst wenn sie es dir sagen, da gibt es immer Leute, die sagen, ja, mache ich, aber machen das nie. Das muss man einfach mit leben. Das kennen wir auch alle, ne? Wenn wir angesprochen werden auf Bewertungen von anderen, machen wir auch nicht immer, ne? Da gibt's eine gewisse Zahl, die das eben nicht macht. Und die es machen, wenn du es regelmäßig machst, bilden dann in Summe natürlich eine gute Zahl. Und man muss halt zu Bewertungen wissen, in vielen Unternehmensbereichen, in vielen Branchen ist es mittlerweile eine Kennzahl in der Bilanz. Also wenn du eine Arztpraxis hast und die haben eine Durchschnittsbewertung bei Yameda von 1,3, dann ist das schon ein Problem. Ja, also dann musst du den Namen ändern oder irgendwas ändern. Yameda ist da ziemlich konsequent, auch was das Thema angeht, also was Nachfolgen angeht. Die gucken dann schon genau hin, ob das nicht wirklich eine Nachfolge ist. Und das kann auch Probleme bereiten. Und bei uns als Versicherungsagenturen, ich mache das gerne so, wenn ich ein Gespräch habe mit dem Kunden, dann sage ich immer, ich gebe jetzt erstmal ein bisschen an, wenn das okay ist. Wir gucken mal kurz, bei wem sitzen Sie denn eigentlich hier? Und dann gehe ich auf unsere Seite bei Proven Expert oder bei Google und zeige und sage hier, das sind jetzt so und so viele Bewertungen. Und es gibt ja das Gerücht, dass man mit Bewertung kann man ja so ein bisschen mauscheln. Das kriegt man vielleicht mit 50 oder 80 hin, aber mit 900 ist das sehr schwer. Also ihr gab schon ein paar, die ganz zufrieden waren. Und das sorgt für einen Vertrauensvorschuss. Ganz oft sagen die Leute dann auch, die auf uns zugekommen sind, ja, das habe ich schon gesehen im Internet. Das ist auch ein Grund, warum ich hier sitze.
Das ist eine beste Visitenkarte, die man haben kann. Also ja. Ich sag mal, das Vertrauen, auch dieser Klassiker, Kunden kauften auch, oder Kunden, die gekauft haben, kauften auch so rum. Mhm. Das ist ja im Endeffekt die übertragene Sache. Also ich finde jetzt selten, dass irgendjemand sagt, ich habe die Hausrat bei XY, sondern dann ist es halt die Kundenbewertung, die mir die Orientierung als Endkunde eben gibt. Ja. Du hast jetzt gerade auch über Prozesse gesprochen. Da würde ich ganz gerne nochmal reingehen, weil du ja schon wirklich ein sehr breites Dienstleistungsspektrum hast. Gibt es so besondere, ich sage jetzt einmal, digitale Prozesse, Tools, die für dich vielleicht vor, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahren undenkbar waren, aber jetzt einfach Standard sind? So, fällt dir da spontan was ein?
Ja, also natürlich alles, was mit KI zu tun hat. Wir nutzen in der Agentur sehr konsequent ChatGPT und Gemini, Formulierungshilfen, Argumentationshilfen, Recherche, Gestaltung. Also das ganze KI-Thema, das ist natürlich, hat eine unglaubliche Power. Also das wird die Welt verändern, das wird uns verändern, es wird unseren Job verändern. Ich sitze in Beratungsgesprächen, Nico, wo Leute, während ich sie berate, bei ChatGPT überprüfen, was ich ihnen erzähle. Ne? Da muss man einfach drauf vorbereitet sein. Und das ist natürlich unglaublich. Und was sich auch verändert hat, und das finde ich eigentlich eine ziemlich traurige Entwicklung, ist halt diese Soziopathie, dass Menschen immer weniger, immer öfter versuchen, Umgehungen hinzubekommen, um nicht mit Menschen in Kontakt zu treten. Und das ist was unseren Job ein bisschen schwerer machen wird. Dass Menschen präferieren, mit einem Programm oder über eine Website etwas abzuschließen und nicht in eine Agentur kommen zu müssen. Und deswegen versuchen wir unsere Prozesse so auszurichten, dass gar keiner hierher kommen muss, wenn er das nicht will.
Verstehe. Ja, also sicherlich ein spannendes, separates Thema ich glaube, da kann man sehr philosophisch werden. Ich für mich persönlich habe das Gefühl, dass viele Menschen mittlerweile, du hast jetzt ChatGPT erwähnt, diese Möglichkeit oder dieses Tool an sich, wenn ich es mal als solches bezeichnen darf, personifizieren. Hm. Also ich kenne Menschen, die reden von ihm oder ihr, je nachdem, was im Kopf ist. Das heißt so dieses Thema, das ist nicht mehr, ich google mal etwas, sondern ich spreche mit meinem Assistenten, mit meinem Freund oder sonst was. Da habe ich auch ganz interessante und wilde Erfahrungen gemacht und ich glaube, haben wir alle gemacht, aber gerade in Blickrichtung Rolle Vermittler, da bist du ja vorne oder gleich am Anfang relativ stark drauf eingegangen. Das ist ja auch der Grund, warum du dich und deine Agentur verändert hast. Ich möchte da an dem Punkt vielleicht nochmal trotzdem kurz bleiben, auch wenn es vielleicht philosophisch wird. Aber wie siehst du generell eigentlich die Entwicklung in der Ausschließlichkeit, die Rolle der Vermittler? Also du bist schon sehr stark drauf eingegangen, klar, aber siehst du noch weitere Trends, Tendenz oder wie könnte so eine Agentur oder wie könnten Agenturen in 5 Jahren, ich glaube, so weit müssen wir gar nicht mehr gehen, wie könnten die ausschauen, die erfolgreichen Agenturen? Hast du da so ein Bild für dich? Also außer deine eigene natürlich.
Also ich glaube, dass sich gute Verkäufer immer durchsetzen werden. Ja, wir werden einen Kulturwandel in unserer Branche haben. Viele unserer neuen Kolleginnen und Kollegen kommen nicht aus Deutschland, haben Migrationshintergrund, einfach weil es sehr häufig exzellente Verkäufer sind. Ich mache immer das Beispiel mit den Handygeschäften. Wenn du dir in die Handyläden reinguckst, das sind ganz oft Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, einfach weil sie verkaufen in der DNA, sie sind einfach gute Händler, ja. Und uns Deutschen ist das jetzt nicht so zwingend immer jedem gegeben. Also ich glaube, da wird es eine Veränderung geben und man merkt das auch so ein bisschen an den Gesellschaften, die haben das auch für sich als Potenzial identifiziert. Und das finde ich eine gute Entwicklung. Ansonsten ist es so, dass ich glaube, dass wir den ganzen, also speziell die Ausschließlichkeit, da ist ja der große Vorteil, dass ich, wenn ich bei mir anrufe, dass ich einen Namen habe, dass ich eine gewisse Zugehörigkeit habe, dass es eine gewisse Identifikation gibt, dass es Menschen gibt, die ich kenne, ne, und dass ich dadurch, dass ich mein Geschäft da einreiche, bin ich ja ein guter Kunde bei der Barmenia Gotha als HGB 84 und habe natürlich auch vielleicht ein entsprechendes Gewicht. Als Makler habe ich ganz oft eben, wenn ich da 100 Hausratverträge und da 100 Privathaftpflichtverträge habe, bin ich halt oft an vielen Stellen schlechter Kunde. Ich glaube, das wird sich noch stärker auswirken auf beiden Seiten. Ich glaube, es wird für beide schwieriger, Dienstleistungen von Versicherern zu bekommen, weil die Versicherer einfach diesen ganzen technischen Wandel sehr viel schneller vollziehen wollen, als er gesund für uns alle ist. Das merkt man ganz oft an den Bearbeitungszeiten, an den Bearbeitungsfehlern, weil die einfach sehr, ich sag mal so, diese moderne Managementstrategie ist ja nicht mehr Innovation und Wachstum und Gestaltung und Kreativität, sondern immer nur noch Einsparung. Also die Managementschulen sind alle nur noch darauf ausgerichtet zu sagen, wo können wir sparen, wo können wir Personal einsparen, wo können wir Budgets kürzen, um Gewinne zu erhöhen. Und diese Innovationskraft, wie man kann von ihm halten, was man will, aber wie Elon Musk, der sein privates Auto verpfändet, damit er Raketen baut, das triffst du halt nicht mehr an. Und das mündet dann darin, dass wir am Ende in der Ausschließlichkeit immer mehr Dienstleistungen erbringen müssen, die eigentlich Aufgabe unseres Vertriebspartners sind. Das heißt, wir müssen uns anders organisieren und müssen selber für uns natürlich auch versuchen, technische Lösungen zu etablieren, zu beherrschen, weil wir nicht alles über Personal kompensieren können. Weil dieses Personalthema, was ich am Anfang gesagt habe, mit den 7 Millionen Menschen, die es weniger sein werden, das sind jedes Jahr so eine Stadt wie Bremen, das wird ein großes Problem werden.
Das Spannende ist ja, das, was du gerade beschreibst, würde ja dazu führen, dass Agenturen oder ich nenne jetzt mal Vertrieb generell, ich glaube, das betrifft, das hast du auch gesagt, das betrifft ja Makler genauso, dass Agenturen, Vermittler immer mehr von der Wertschöpfungskette übernehmen. Also wenn du jetzt mal überlegst, so, was ein Versicherer macht, was ein Vermittler macht und was der Kunde erwartet, was passiert, so. Also nach dem Bild, was du gerade malst, würde ja bedeuten, dass Vermittler immer mehr der Wertschöpfungskette abbekommen mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen. Ja, aber auch aus Versicherersicht natürlich. Also ich gebe den Kundenkontakt immer stärker ab. Spannendes Bild. Was mich jetzt in dem Kontext natürlich interessieren würde, ist, du bist jetzt eine erfolgreiche Agentur. Du hast ein super Konzept, du bist deinen Weg gegangen. Jetzt mal so ein bisschen den Blick auch auf die Versicherer eben gerichtet. Was müssen eigentlich Versicherer tun, jetzt unabhängig welcher Versicherer? Versicherer, die eine eigene Ausschließlichkeit haben oder haben wollen. Was müssen eigentlich Versicherer machen, um Menschen wie dich, um Agenturen wie dich optimal zu fördern?
Also ich glaube, Versicherer müssen dieses Unternehmerische, die wollen eigentlich keine starken Agenturen und Unternehmer, ja, weil die bestimmen ja dann am Ende die Zusammenarbeit. Die richtig guten, starken Agenturen, die definieren die Standards. Die sagen, und wenn die nicht erfüllt werden, dann gehen sie halt woanders hin. Ne? Also du findest als Agenturist mit ein bisschen Produktion immer einen neuen Vertriebspartner. Und ich bin ganz ehrlich, diese ganze Familie, Versicherungsfamilie und Konzernfamilie, ist alles Bullshit. Also wenn du gute Zahlen bringst, dann bist du Teil der Familie. Und wenn du keine gute Zahlen bringst, dann wirst du auch nicht mehr auf die Familienfeiern eingeladen. Und das ist auch total legitim. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Also wenn jemand... Unser Job ist es, Geschäft zu machen. Und wenn du kein Geschäft machst, dann ist es total legitim, wenn du dann eben nicht mehr diese Unterstützung und Anerkennung bekommst. Wenn Versicherer gut sein wollen, aus meiner Perspektive ist es, dass sie sich wirklich viel mehr damit befassen. Das ist meine Perspektive. Wie gesagt, Versicherer werden das regelmäßig nicht wollen, dieses Unternehmerische zu schärfen. Weil wenn du zu einem Kunden gehst, ja, ich sag mal, wenn ich ein junger Vermittler war und ich bin in eine Kfz-Werkstatt gegangen, mit 2 Mitarbeitern, dann habe ich gedacht, das ist eine Firma. Ja. und war, ich will nicht sagen eingeschüchtert, aber habe so gedacht, oh Gott, das ist ein Selbstständiger, das ist eine Firma und so. Und das spürt mein Gegenüberkunde natürlich auch und merkt, na, der ist aber ein bisschen unsicher hier, ich bin hier aber eine große Nummer für den. Und wenn du Unternehmer formst, Agenturen, und das sind auch viele erfolgreiche Agenturen, sind wirklich auch erfolgreiche Unternehmer, wenn du die formst, dann merkst du auch, wenn die so einem Kunden gegenübertreten, der eine Firma hat mit 200 Leuten, dass die mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein, mit dem Unternehmer-Selbstbewusstsein denen auch gegenübertreten. Und das schafft dann natürlich auch Zugang zu Geschäften für die Versicherer. Deswegen, ich glaube, das Unternehmertum muss gefördert werden, sollte gefördert werden. Ich glaube, wir haben noch viel Potenzial, was Frauen angeht, weil unser Job unheimlich attraktiv ist für Frauen. Ich habe selber als Vater, als ich selbstständig war, habe ich das erste Jahr habe ich mit meiner Tochter die Außendiensttermine gemacht, wo sie ein Baby war. Ne? Also das ist in unserem Job alles gar kein Thema. Ich habe nicht einen Auftritt meiner Tochter versäumt. Ich war bei jeder Veranstaltung. Ich konnte mich immer um alles kümmern, weil mein Terminkalender und meine freie Zeiteinteilung ließ das einfach zu. Und wenn du jetzt eine Frau bist, mit dem Beruf, den wir haben, kannst du im Prinzip, wenn du ein bisschen organisiert bist, kannst du mit dem Laptop alles machen, mit dem Laptop und dem Handy von überall auf der Welt. Und das ist ein riesen, riesen Geschenk. Homeoffice sowieso, ne, in allen Berufen für Frauen, die vielleicht sogar auch noch alleinerziehend sind. Aber unser Job ist, glaube ich, für Frauen wirklich, wirklich attraktiv, die Familienplanung haben und sagen, ich will einen Job haben, der das auch ermöglicht.
Also bei deiner ganzen, ich sag's jetzt mal, Laudatio auf den Versicherungsvertrieb, auf das Berufsbild, fällt mir jetzt gerade so ein bisschen ein, dass es jetzt zum Beispiel für Frauen, aber ich denke mal generell für junge Menschen, ein hochattraktives Berufsfeld ist. Also wenn ich mal einfach mal deine Worte nochmal zusammenfasse, also wir reden, also was wollen junge Menschen? Die wollen Sinnstiftung. Hey, und wenn ich sehe, was du den ganzen Tag machst, also das ist ja 100% Sinnstiftung. Freie Arbeitszeitgestaltung. Wir müssen nicht immer über Work-Life-Balance sprechen. Ich glaube, da ist auch die Generation oder die jungen Generationen werden da missverstanden. Aber also all dieses ist möglich in unserem Bereich. Du kannst selbst verwirklichen, du kannst dir Unternehmertum aufbauen, also all diese ganzen Themen. Und das Gespräch macht mit dir so viel Spaß, dass es mir jetzt echt leid tut, dass ich zur letzten Frage kommen muss.
Darf ich noch eine Anmerkung machen, Nico?
Ja, gerne.
Vielen Dank für das Lob, mir macht es auch viel Spaß. Die Begrifflichkeit Work-Life-Balance ist aus meiner Sicht negativ konnotiert. Du hast, es gibt nicht Work und Life, es gibt nur beides. Du kannst nicht leben, ohne zu arbeiten. Du kannst nicht arbeiten, ohne zu leben. Und wir stellen die Begrifflichkeiten gegenüber. Das ist ein Fehler, weil wir lieben Arbeiten. Ja, auch wenn wir Arbeiten mal scheiße finden. Und ich habe selber Maurer gelernt. Du kannst mir glauben, ich hatte Momente, da fand ich Arbeiten richtig scheiße, aber ich habe es auch geliebt. Ja, und wir müssen viel mehr, wir brauchen eine Imagekampagne für Arbeit. Wir müssen viel besser dem Arbeitsbegriff und die Arbeitsdefinition auch wieder stärken und müssen klar machen, dass es mehr ist als Geldverdienen. Es ist Teilhabe, es ist Anerkennung, es ist Entwicklung. Es ist viel, viel mehr als nur, ich kriege am Ende des Monats Geld. Deswegen Work-Life-Balance, ich versuche das zu vermeiden. Ich versuche es nicht gegenüberzustellen, sondern für mich gehört das eine zum anderen dazu.
Absolut, auch vielen Dank nochmal für die Ergänzung. Teile ich absolut. Ich würde mal ganz kurz den Schwenk zurück machen. Du hast sehr anschaulich dargestellt, was Versicherer tun sollten, um Agenturen und ich sag mal so Mindset, wie du es hast, zu unterstützen und zu fördern. Gerade das Thema Unternehmertum, glaube ich, schlägt da ganz vorne mit rein. Und du hast auch ein sehr schönes Bild gemalt mit dieser Familienfeier. Ja, also du bist dabei, wenn du erfolgreich bist und auch aus deinem logischen Konsequenz heraus zu sagen, du bist halt nicht mehr dabei, wenn du unternehmerisch dann eben entsprechend nicht mehr performst. Ich habe so eine Standardfrage, die frage ich alle Gäste, deswegen möchte ich sie dir natürlich auch stellen. Wie stehst du generell zu den klassischen Methoden klassischen Incentive-Instrumente, also Bonifikation, Wettbewerbe, generell das Vergütungssystem? Ist das etwas, wo man Menschen wie dich passend fördert und motiviert, oder fallen dir da vielleicht noch andere Dinge ein, die die Versicherer tun könnten oder vielleicht auch nicht mehr tun sollten?
Also ich bin da sehr klar. Für mich ist das total wichtig. Ja, ich habe jetzt nicht mehr so diese Ambitionen und erreiche auch nicht mehr das Niveau, dass ich regelmäßig auf Bühnen geholt werde und Urkunden bekomme. Das war in der Vergangenheit öfter der Fall, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich habe das immer sehr gemocht. Ich mochte diese Aufmerksamkeit, ich mochte diese Anerkennung. Ich habe ganz viele Kollegen, die immer gesagt haben, ich brauche das aber nicht da auf die Bühne und dann, das brauche ich gar nicht. Ich habe immer gesagt, nee, ich finde das gut, ich mag das. Ich finde das gut, wenn ich so motiviert werde. Und Anerkennung dagegen kann man sich nicht wehren. Das ist einfach eine es tut einfach gut, wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht. Auch wenn ich weiß, es ist total instrumentalisiert und ich weiß, die Urkunde hat 60 Cent gekostet und der Rahmen 5 Euro. Und das wird teilweise nach Kriterien gemacht, wo ich sage, ja, ist das. Aber trotzdem freue ich mich drüber. Und bei Geld, wir sind im Vertrieb, Nico. Und im Vertrieb geht es um Geld. Es geht darum, Geld zu verdienen. Und es gibt so wenig Berufe, wo du Einfluss hast auf dein Einkommen. Also alles, was so Unternehmertum, selbstständige Freiberufler, da hast du natürlich einen gewissen Einfluss. Aber und eben im Vertrieb, ne? Also im Vertrieb hast du Einfluss auf dein Einkommen. Und ich finde das sehr privilegiert zu sagen, ich muss mehr Geld verdienen und muss deswegen mehr Aufwand betreiben oder ich bin bereit, weniger Geld zu verdienen und betreibe weniger Aufwand. Ich finde das total fair. Ich glaube, dass wir viele wirtschaftliche Probleme deswegen haben, weil wir bezahlen, obwohl keine Leistung gebracht wird. Und deswegen ist unser Modell mit einer leistungsbezogenen Bezahlung, mit einem Provisionssystem für den Vermittler fair, für die Konzerne fair, aber auch für die Kunden fair, weil sie am Ende eine Beratung bekommen, die eingepreist ist in ihre Prämien.
Ich kann nur ganz stark hoffen, dass diese Inhalte und die Aussagen auch von der Politik gehört werden, ohne um da diverse Ansätze der letzten Jahre mal mit reinzuspielen. Weil ich finde, die Folge war so positiv, die möchte ich jetzt auch an dieser Stelle so positiv belassen. Wenn jemand mehr über Cultural Concept erfahren will, wie nimmt er am besten Kontakt mit dir auf?
Gerne eine Mail schicken, info@cultural-concept.com. Gibt auch eine Website, www.cultural-concept.com. Da kann man auch das Buch bestellen, wenn man Lust drauf hat. Und ansonsten könnt ihr mich aber auch anrufen. Ich rufe bestimmt zurück.
Das ist nett. Also, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank für den Einblick, für die Insights, für deine offenen Worte natürlich. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich kann nur im Sinne der neuen Rolle für Vermittler sagen, ich hoffe, du machst an diesem Punkt sehr viel weiter, machst weiter, begeisterst mit dem Thema, hast Leidenschaft für das Thema. Ich glaube, das tut uns allen gut. Vielen herzlichen Dank.
Nico, danke dir. Vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht.
Danke dir auch. Und für alle, die auch Lust haben oder eine Agentur kennen oder selber vielleicht eine Agentur haben, Inhaber sind oder Inhaberin sind natürlich auch, haben wir auch gerade gehört, gerne mehr Frauen in dieser Branche. Und ihr auch etwas zu zeigen und zu erzählen habt, dann meldet euch gerne bei uns, bei mir. Wir freuen uns drauf. Das war der Makler und Vermittler Podcast mit unserem RO-Spezial. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Ciao.